Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Jeden Tag NBA News Updates an diesem Montag, den 6. Mai 2024 in der Playoff Weekend Edition. Wir fangen an mit einigen Headlines, dann erzähle ich euch, was über das Wochenende seit Freitag in den Playoffs so passiert ist. Die erste Runde ist vorbei, die zweite Runde hat schon begonnen. Die LA Lakers entlassen Head Coach Darvin Ham. Was seit dem Ausscheiden in Runde 1 gegen die Denver Nuggets im Grunde ein offenes Geheimnis war, wurde am Freitag offiziell verkündet. Ich hatte es in der letzten News-Ausgabe ja noch angekündigt. Da gab es diesen Bericht von Joe Buha, der sich sicher war, dass Darvin Ham gegen Ende der Woche entlassen werden würde. Und so kam es jetzt auch. Darvin Ham ist nicht länger Head Coach der LA Lakers. Vosch und Shams vermeldeten die Entlassung einstimmig am Freitagabend. Darvin Ham war 2 Saisons Head Coach bei den Lakers. Die Bilanz in der Regular Season ist insgesamt 90 Siege bei 74 Niederlagen. Letztes Jahr sind die Lakers ja in die Western Conference Finals gekommen. Dort gegen die Denver Nuggets ausgeschieden 0-4. Dieses Jahr wieder gegen die Nuggets raus, in der ersten Runde allerdings und mit einem Sieg für die Lakers. Kandidaten für die Nachfolge Darvin Hams sind laut Shams Charania unter anderem Mike Budenholzer, seit einem Jahr arbeitslos, nachdem er von den Milwaukee Bucks vorzeitig entlassen wurde, nach deren Erstrunden aus letztes Jahr gegen die Miami Heat. Schon mal ein Championship geholt, allerdings in den Playoffs auch nicht immer nur mit Ruhm bekleckert. Ein sehr guter Regular Season Head Coach allerdings. JJ Redick, bisher zero Head Coaching Erfahrung auf irgendeinem Level. Auch bei den Hornets als Head Coach im Gespräch haben wir auch schon berichtet. Und Side Note hat seit mittlerweile, glaube ich, 2 Monaten ungefähr einen ziemlich erfolgreichen Podcast mit diesem LeBron James, der für die Lakers spielt. Kenny Atkinson ist aktuell Assistant Coach bei den Warriors und immer, wenn es um die Headcoaching-Suche geht, eigentlich irgendwo ein Kandidat. Tyronn Lue, aktuell noch der Headcoach der Clippers, falls er verfügbar würde. Dazu gibt es gleich noch eine separate News. Charles Lee, Assistant Coach der Boston Celtics, ist auch noch ein weiterer Kandidat. Laut Bobby Marks von ESPN wird der neue Headcoach mit Sicherheit eines sein, nämlich der 8. Headcoach der Lakers seit 2011-12. Wow, 8 Headcoaches in 12 Jahren. Ja, ich weiß nicht, ob das der attraktivste Headcoaching-Job der Liga ist, denn wenn sich bei den glorreichen LA Lakers kein Mindestmaß an Erfolg einstellt und hey, einmal was den Conference Finals scheint nicht zu reichen, auch nicht mit diesem relativ löchrigen Roster um LeBron und AD, dann wird der Stuhl sehr schnell sehr heiß, wie wir die letzten Jahre gesehen haben. Auch wenn man eine Championship geholt hat wie Frank Vogel, den die Suns übrigens immer noch nicht entlassen haben. Die LA Clippers wollen mit Head Coach Tyronn Lue verlängern. Ty Lue ist in LA, wie gerade schon erwähnt, ein gefragter Mann. Nicht nur würden ihn die Lakers gerne als Head Coach verpflichten, sondern auch sein aktueller Arbeitgeber, die Clippers, würden gerne langfristig mit ihm verlängern, wie Vosch am Freitag vermeldete. Außerdem hat er bei den Clippers ohnehin noch einen Vertrag bis einschließlich 2025-26, also noch 2 weitere Saisons. Lue ist seit 2019 bei den Clippers und seit 2020 deren Head Coach. Vorher war er ein Jahr lang unter Doc Rivers als Assistant Coach tätig gewesen. 2014 bis 18 war er Head Coach der Cavs gewesen, mit denen er 2016 den Titel geholt hat. 2015 war er noch als Assistant beim Finals Run der Cavs beteiligt. 2017 und 18 war er ebenfalls der Head Coach der Cavs, als die auch in die Finals gekommen sind. Also ein Mann mit sehr viel Playoff-Erfahrung, mit Championship-Erfahrung natürlich. Bei den Clippers lief es die letzten Jahre nicht immer rund, aber das war selten sein Verschulden, sondern hing meistens mit Verletzungen zusammen. Die Clippers möchten gerne langfristig verlängern, damit Tyronn Lue nicht übernächste Saison ins letzte Vertragsjahr geht und wie er selbst auch in der Pressekonferenz nach dem Ausscheiden der Clippers Freitagnacht zu Protokoll gegeben hat, hat er auch Interesse daran, bei den Clippers zu bleiben. Er ist unter anderem auch dicke mit dem Mehrheitseigner der Clippers, Steve Ballmer. Maxi Kleber hat sich im 6. und letzten Spiel der Mavs gegen die Clippers an der rechten Schulter verletzt. Amir Coffey hat versucht, einen Charge zu ziehen. Ich hasse diese Plays, dieses Unterlaufen von Spielern, die schon in der Luft sind, um noch irgendwie einen Offensivfoul zu schinden, anstatt ganz normal zu contesten. Super gefährlich. Wir haben jetzt hier wieder das 700.000. Beispiel, was da alles passieren kann. Und Maxi Kleber ist übel auf die Seite Seite gestürzt und hat sich eine vollständige Verrenkung des Schultergelenks zugezogen. So die Diagnose am Samstag nach eingehender Untersuchung. Kleber ist damit laut Shams mindestens für eine signifikante Zeitspanne raus, vermutlich sogar für die restlichen Playoffs. Das ist dieselbe Verletzung, die zum Beispiel auch Julius Randle sich früher in dieser Saison zugezogen hat, der dann auch out for season deklariert wurde und den Knicks offensichtlich in diesen Playoffs auch nicht helfen kann und wird. Kleber hatte in der ersten Runde gegen die Clippers 10 seiner 18 Dreier getroffen, also über 50%, und ist vor allem auch defensiv extrem wichtig für die Mavs. Darüber haben Luca Cella und meine Wenigkeit uns auch unterhalten in der Preview der Serie Thunder gegen Mavs, welche Auswirkungen der Ausfall von Maxi Kleber auf die Mavs und auf diese Serie haben könnte. Die Preview ist in der letzten Folge heute Nacht erschienen im Supporter-Feed, falls ihr auch alle Folgen hören wollt und unsere Arbeit unterstützen wollt, damit wir das noch nächste Saison hoffentlich noch viel länger durchziehen können, dann dürft ihr gerne supporten auf steadyhq.com/jeden-tag-nba und dann könnt ihr die Folge zu Game 7 zwischen den Magic und Cavs hören, wo wir eben auch die beiden letzten Serien-Previews noch untergebracht haben, eben Thunder Mavs und auch Celtics gegen Cavs natürlich. Es gibt Spekulationen um Paul Georges Zukunft. Er hat sich auch selbst dazu geäußert. Paul George hat im Sommer eine Spieleroption bei den Clippers über $48.8 Millionen. Falls er sich mit den Clippers nicht bis zum 30. Juni auf eine Vertragsverlängerung einigt, könnte er aus diesem Deal aussteigen und wäre dann unrestricted Free Agent, könnte sich sein Team frei aussuchen, sofern die eben das nötige Kleingeld haben. Paul George zur Situation sinngemäß: Ich habe mir darüber noch überhaupt keine Gedanken gemacht, soweit bin ich einfach noch nicht. Ich werde jetzt erstmal alles sacken lassen und mit meiner Familie sprechen, so George nach dem Ende der Saison für seine Clippers. Die Clippers sind ja mit 2-4 gegen die Mavs gescheitert und laut The Athletic ist Paul Georges bevorzugte Option, auch bei den LA Clippers zu verlängern. Allerdings hätten ihm die Clippers bisher den gewünschten Max-Deal noch nicht angeboten. Potenzielle Interessenten an Paul George sind wohl die Orlando Magic und die Philadelphia 76ers. Beide könnten den nötigen Cap-Space kreieren, um Paul Georges knapp $49 Millionen fürs erste Vertragsjahr eines Max-Deals zu stemmen. Klar, Paul George versucht, so viel Geld wie möglich zu bekommen. Kawhi Leonard hat allerdings auch nicht zum vollen Max unterschrieben, als er vorzeitig im Verlauf der abgelaufenen Regular Season verlängert hat. Ich denke, die Clippers werden darauf pochen, dass auch Paul George auf ein bisschen Geld verzichtet. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie sich dann noch irgendwie in der Mitte treffen vor dem 30. Juni. Falls nicht, wird's spannend. Dann haben wir einen richtig guten Free Agent hier auf dem Markt. Der könnte den Magic durchaus helfen, auch wenn er nicht alle ihre Probleme löst. Im Halbfeld ist er jetzt auch nicht der beste Creator, wie er wieder unter Beweis gestellt hat, gerade gegen die Dallas Mavericks, aber er bringt auf jeden Fall Shooting rein und würde auch die Defense der Magic nochmal verbessern, wenn man sich vorstellt, dass er zum Beispiel statt Gary Harris da dann in der Starting 5 steht. Ist schon sexy. Sixers, klar, die können auch einfach Star Power gebrauchen. Joel Embiid ist unter Vertrag, ansonsten so ungefähr niemand für die kommende Saison. Jetzt, wo Tobias Harris Vertrag ausläuft, könnte man ihn de facto durch Paul George ersetzen. Tyrese Maxey ist Restricted Free Agent, hat einen relativ niedrigen Cap Hold, also blockiert relativ wenig Cap Space, solange man ihn nicht verlängert, weil er so ein niedriger Draftpick war. Da kann man dann erstmal die Kohle für zum Beispiel Paul George raushauen und Maxey trotzdem danach verlängern. Hat man schon mal Embiid, Paul George und Tyrese Maxey. Paul George ist allerdings älter als die beiden erstgenannten, nicht ganz auf deren Timeline. Deswegen weiß ich auch nicht, ob das Daryl Morey's erste Priorität sein wird. Ein Spieler, der schon seine Play-Option gezogen hat, das ist Lonzo Ball von den Chicago Bulls. Damit verdient er kommende Saison $21.4 Millionen. War zu erwarten. Lonzo Ball kämpft seit mehr als 2 Jahren mit Problemen und Verletzungen im linken Knie, hat zuletzt im Januar 2022 ein NBA-Spiel absolviert. Sehr, sehr traurige Geschichte, denn vorher war er ein sehr geiler Baller, guter Defender, super Playmaker und Connector, guter Shooter. Ist vielleicht nicht ganz dem Hype gerecht geworden als zweiter Draftpick der Lakers 2017. Wurde dann 2019 im Anthony Davis Trade nach New Orleans geschickt, zusammen mit Brandon Ingram und Co. 2021 dann von den New Orleans Pelicans nach Chicago weitergetradet, was damals so ein bisschen für Stirnrunzeln gesorgt hat, auch hier im Podcast. Aber ich glaube, dass die eine ganz gute Vorstellung davon hatten, wie Lonzo Balls Knie oder Körper aussieht und da vielleicht schon was geahnt haben. Und deswegen haben die dann diesen Sign-and-Trade gemacht. In dem Zuge hat Ball eben für $80 Millionen über 4 Jahre unterschrieben und geht jetzt eben ins letzte Vertragsjahr. Letztes Vertragsjahr war auch noch eine Play-Option und die zieht er jetzt hier selbstverständlich, denn er würde wahrscheinlich nicht mal irgendeinen Vertrag angeboten bekommen, nachdem er seit 2,5 Jahren nicht auf dem Parkett gestanden hatte. Von einem anderen Team, wenn er aussteigen würde. Ich bin immer noch gespannt, ob wir den überhaupt nochmal auf dem Spielfeld sehen, aber das wäre schon krass, nach 2,5 Jahren oder dann vielleicht noch länger, dass er dann nochmal NBA-Basketball spielen kann. Ich wünsche es mir natürlich. Die Detroit Pistons haben einen weiteren Kandidaten für den President of Basketball Operations Posten. Der ist seit 2018 vakant. Wir haben darüber auch letzte Woche schon berichtet. Detroit hatte laut den damaligen Berichten mehrere Kandidaten im Auge. Tim Connelly von den Minnesota Timberwolves, der kann auf seinem Vertrag aussteigen. JJ Redick, auch hier ein Kandidat. John Horst von den Milwaukee Bucks. Dennis Lindsay von den Dallas Mavericks. Ein weiterer Name, der laut SNY nun gehandelt wird, ist Scott Perry, ehemaliger GM der New York Knicks. Perry stammt aus Detroit und war zuletzt von 2017 bis 2023 als GM im Front Office der New York Knicks. Hat also auch Erfahrung damit, wie man eine Franchise wieder auf den richtigen Weg bringt. Und ja, so Leute, die aus der betreffenden Stadt stammen, die haben vielleicht dann auch nochmal ein Incentive mehr, dahin zu gehen und auch einen weniger attraktiven Posten, wie es eben der bei den Detroit Pistons ist, zu besetzen. Die NBA erwägt Anpassungen im Wettsegment als Resultat des Skandals um Jonte Porter, worüber hier ja auch ausführlich berichtet wurde, der im April ja dann auch eine lebenslange Sperre aus der NBA erhalten hatte, hat die NBA nun zusammen mit ihren offiziellen Wettpartnern erwägt, Änderungen bei den Regularien, um derartige Vorfälle in Zukunft zu verhindern, vorzunehmen. Die Liga hat mit diesen Wettanbietern offizielle Geschäftsverträge, die es der NBA erlauben, zumindest einen gewissen Einfluss auf das von den Anbietern zur Verfügung gestellte Wettangebot zu nehmen. Eine der diskutierten Änderungen laut ESPN, ein komplettes Verbot von Wetten auf sogenannte Two-Way-Spieler, das heißt Spieler, die bei einem NBA-Team oder Vertrag stehen, gleichzeitig aber auch in der G-League spielberechtigt sind, und Jonte Porter war ja eben so ein Two-Way-Spieler bei den Toronto Raptors. Die Two-Way-Spieler verdienen eben nicht so viel und vielleicht wird es da als wahrscheinlicher erachtet, dass die dann versuchen, noch ein paar Dollar nebenbei zu verdienen, indem sie gegen sich selbst wetten oder sonstige Insights zu ihrem Vorteil nutzen. Außerdem wird in Erwägung gezogen, und das wäre dann ein radikalerer Einschnitt, indem man die sogenannten Under-Wetten auf Spieler-Deadlines komplett verbietet, also dass Spieler gar nicht mehr in die Verlegenheit kommen können, gegen sich selbst zu wetten. Hier herrschen allerdings Bedenken, dass ein solches Verbot zu einer Stärkung des illegalen, nicht regulierten Wettmarkts führen könnte, denn wenn es eine Nachfrage gibt, dann wird es auch ein Angebot geben, und wenn das eben nicht auf legaler Ebene stattfindet, dann wahrscheinlich wieder auf illegaler Ebene, wie es ja in den USA lange Zeit der Fall war, bevor die den Wettmarkt die letzten Jahre liberalisiert haben. Ich bin sehr gespannt. Klar ist, sie müssen das Problem in den Griff kriegen bzw. sicherstellen, dass sowas eher nicht mehr passiert. Ganz verhindern wird man es nicht können. Wahrscheinlich auch nicht mit diesen Maßnahmen, aber ich glaube, die wenigsten Leute würden wirklich die Under-Wetten auf diese Prop-Bets vermissen. Kann ich mir vorstellen, dass sie das machen. Ein paar Stats und Facts habe ich hier noch zu Anthony Edwards, der Knicks Sixer-Serie, Jalen Brunson und Co. Anthony Edwards ist der einzige Spieler außer Kobe Bryant, der im Alter von 22 oder jünger zweimal direkt hintereinander mindestens 40 Punkte in einem Playoff-Spiel aufgelegt hat. Edwards hat das serienübergreifend getan. Spiel 4 gegen die Suns 40 Punkte, Game 1 gegen die Nuggets am Samstagabend 43. Der Typ ist insane. Kobe hat das vor 23 Jahren gemacht in den Playoffs 2001 in der zweiten Runde. Spiel 4 gegen die Kings 48 Punkte und dann in Spiel 1 der Western Conference Finals gegen die Spurs direkt 45 Punkte hinterher. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, die Serie zwischen den Knicks und Sixers war unfassbar spannend und knapp. Nach 6 Spielen und dem Ende der Serie trennt die beiden Teams genau einen Punkt in der Gesamtpunktzahl in dieser Serie. Zugunsten von New York. Das ist erst die 5. Serie in den letzten 20 Jahren, die mit einem Punkt insgesamt oder weniger im Total Score zu Ende geht. Ja, das ist möglich, wenn ein Team immer seine Spiele knapp gewinnt und vielleicht einmal hoch verloren hat zum Beispiel, dann kann man auch mit einem negativen Net Rating eine Serie gewinnen. Aber die anderen, die so knapp waren in den letzten 20 Jahren, waren vor 4 Jahren die Eastern Conference Finals zwischen den Heat und Celtics, da war es ebenfalls ein Punkt. Dann 0 Punkte Differenz zwischen den Pacers und Knicks 2013 in der zweiten Runde, auch 0 Punkte zwischen den Hornets und Spurs 2008, dem jungen Chris Paul, in der zweiten Runde. Und ein Punkt bei Cavs Wizards 2006 mit dem jungen LeBron in der ersten Runde. Jalen Brunson hat der ersten Runde gegen die Sixers natürlich absolut seinen Stempel aufgedrückt. Die Zahlen und Statistiken belegen eindrucksvoll, was er da alles an Bestmarken aufgestellt hat. 213 Punkte insgesamt, das sind die meisten Punkte eines Knickerbockers in einer Playoff-Serie, zusammen mit Bernard King, der das 1984 in der ersten Runde gegen die Pistons gemacht hatte und damit Legendenstatus bei den Knicks erworben hat. Außerdem hat Brunson dreimal in Folge 40 Punkte oder mehr gemacht. Das haben vor ihm in den Playoffs in der Geschichte der NBA nur 6 andere Spieler geschafft. Und zwar Jerry West, The Logo, Kareem Abdul-Jabbar, Bernard King, nochmal, dieser Michael Jordan, Allen Iverson und eben Jamal Murray, das hatte ich hier im Pod auch schon erwähnt, weil er der einzige aktive Spieler ist, der das schon geschafft hat. Jamal Murray und Jalen Brunson, ist echt krass. Und der dritte Spieler in der Geschichte der Playoffs, der in derselben Postseason 4 Spiele mit mindestens 35 Punkten und 5 Assists hinlegt, die anderen beiden, LeBron James und Michael Jordan. Und Brunson hat das ja auch alles in nur 6 Spielen bisher gemacht. Vielleicht legt er noch einen drauf gegen die Pacers in der zweiten Runde. Jetzt gibt's noch eine traurige Nachricht. Der NBA-Veteran Darius Morris ist verstorben, Berichten zufolge am 2. Mai im Alter von nur 33 Jahren. Der hat von 2011 bis 2015 in der NBA gespielt gehabt. Vielleicht erinnert sich noch der ein oder andere. War der 41. Pick der Lakers 2011, hat danach noch für die Sixers, Clippers, Grizzlies und Nets gezockt. Dann weitere internationale Stationen gehabt. Das hat Shams Charania gestern berichtet. So, kommen wir noch zu den Ergebnissen seit Freitag, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt oder hier nochmal als Erinnerung, was so abging. Vorher gibt's kurz Werbung vom heutigen Sponsor. Das ist mal wieder Holy und Holy hat Geburtstag. Holy feiert schon den dritten Geburtstag oder auch Birthday, wie sie es nennen. Und die machen euch ein paar Geschenke. Neuer Flavor, fetter Rabatt auf das Starter-Set Deluxe, das ich immer noch sehr empfehlen kann. Und auch streng limitierte Holy Collectors Boxen. Ihr bekommt insgesamt 50% Rabatt auf das Starter-Set Deluxe mit meinem Code, der da lautet NBA. Einfach NBA. Oder ihr geht einfach über den Link in der Beschreibung dieses Podcasts. Der neue Flavor ist der Energy Eel und wenn ihr nicht wisst, was Holy überhaupt ist, die bieten unter anderem Energy Drinks an, allerdings nicht so in Dosen abgefüllt und ein bisschen teuer und ein bisschen eklig und ein bisschen anstrengend in der Wirkung. So würde ich es beschreiben, meine Erfahrung mit Energy Drinks in der Vergangenheit, bevor ich Holy Energy kennengelernt habe. Holy Energy nutzt nur natürliche Aromen, kein Taurin und den ganzen ungesunden Scheiß. Und was ich cool finde, man kann es selber dosieren, denn es ist so ein Pulver. Und ihr mischt es dann einfach an mit Wasser. Ihr packt da so viel rein oder so wenig rein, wie ihr mögt, wie für euch der Geschmack passt oder auch die Wirkung. Das ist oft, dass ihr nicht zu viel reinpackt. Vor allem, wenn ihr sonst nicht so viel koffeinhaltige Getränke trinkt wie, sonst geht's euch wie Luca hier im Kurs von jeden Tag NBA. Der war dann irgendwie die halbe Nacht noch wach und hat noch Haushaltssachen erledigt und sowas, weil der auf einmal irgendwie voll energetisiert war. Also Holy ist die gesündere Alternative zu den Energy Drinks und vor allem auch die günstigere. Kauft ihr so eine Dose mit 50 Portionen und beim Energy Eel, das ist mit Guarana-Geschmack. Also es gibt hier verschiedenste Geschmacksrichtungen und der Guarana-Geschmack, das ist der in Anführungsstrichen echte Energy-Drink-Geschmack. Falls ihr das bei Holy Energy bisher vermisst habt, die haben ja sonst eher so fruchtige Flavors. Ich mag vor allem die Geschmacksrichtungen, die so Richtung Zitrus gehen, Zitronik, Limettik, sowas. Und ihr bekommt 50 Portionen raus aus so einer Box. Der Energy Eel, der kostet 39,99. Also könnt ihr euch selber ausrechnen, wie viel günstiger das ist als ein herkömmlicher Energy Drink. Im Starter Set Deluxe, da könnt ihr euch mal durchprobieren, wenn ihr euch nicht direkt für eine Geschmacksrichtung und 50 Portionen auf einmal entscheiden wollt oder könnt, weil ihr nicht wisst, ob euch das schmeckt, dann holt euch das Starter Set Deluxe. Im Starter Set Deluxe habt ihr jeweils eine 14er Probierbox Holy Energy, also 14 Flavors der Energy Drinks und 14 Probierpäckchen Holy Iced Tea, das bieten die auch an, Iced Tea ohne Zucker, falls ihr darauf steht, und ein 15er Probierpaket Holy Hydration. Das kann ich vor allem während oder nach dem Sport empfehlen, nutze ich auch regelmäßig. Außerdem bekommt ihr einen schicken Shaker von Holy dazu, dann seid ihr da auch gleich startklar. Ihr braucht nur noch Wasser und dann könnt ihr eure Päckchen da reinleeren und mal gucken, was euch am besten schmeckt. Und dieses Starter Set Deluxe, das gibt's jetzt nochmal mit extra 10 Euro Rabatt. Die 10%, die ihr mit dem Code jeden Tag NBA jederzeit bekommt, so oft ihr wollt, die gelten on top. Ihr bekommt auch einmalig mit meinem Code NBA5, also NBA und dann direkt die Ziffer 5 dahinter, 5 Euro Rabatt. Aber wenn ihr es einmal genutzt habt, dann geht das nie wieder. NBA mit 10% Rabatt gelten für immer und jetzt halt zum Geburtstag von Holy, wie gesagt, nochmal 10 Euro on top. Das heißt insgesamt 50% reduziert, wenn ihr den Code NBA eingebt oder über den Link in der Beschreibung geht. Checkt das sehr gerne mal aus. Außerdem gibt's noch die Collectors Editions Boxen für Fans von Holy jetzt zum dritten Geburtstag. Das ist eine streng limitierte Sammelbox mit 3 verschiedenen Varianten. Raptor in Gold, Cobra in Silber und Tiger in Bronze. Das sind natürlich verschiedene Geschmacksrichtungen und wer da Fan von ist, hat da vielleicht Bock drauf. Also zuschlagen bei Holy, ich kann's sehr empfehlen. Habe ich auch hier gerade mit dabei, damit ich klarkomme. Wird wahrscheinlich auch nicht das letzte gewesen sein, denn das ist jetzt schon 10 Stunden her und es wirkt. Das kann ich euch versprechen. Und jetzt geht's weiter. Freitagnacht haben die Orlando Magic zu Hause Spiel 7 gegen die Cleveland Cavaliers forciert, 103-96, trotz 50-Piece von Donovan Mitchell, der im letzten Viertel alle Punkte für die Cleveland Cavaliers gemacht hat und auch noch ein paar der letzten im dritten Viertel. war einfach ein bisschen zu wenig Hilfe dann für Spider Mitchell. Und auf der anderen Seite haben die jungen Spieler der Orlando Magic geliefert, das Kerntrio, wenn man so will, mit jeweils über 22 Punkten. Ben Caro mit 27 Punkten, 8 Rebounds, 4 Assists. Franz mit 26 Punkten, 5 Rebounds, 2 Assists. Und Jalen Suggs mit 22 Punkten, 6 Rebounds und 4 Assists. Die waren damit erst das dritte Trio, die alle maximal 22 Jahre alt sind und jeweils mindestens 20 Punkte aufgelegt haben in den Playoffs in einem Spiel. Die anderen beiden Trios waren beide vom selben Team, Oklahoma City Thunder damals, einmal mit Durant, Harden und Westbrook und einmal mit Durant, Westbrook und Serge Ibaka. War ein super unterhaltsames Spiel, schön knapp und am Freitag eben noch mit dem besseren Ende für die Orlando Magic. Danach haben die Dallas Mavericks die Saison der LA Clippers beendet, 114 zu 101, es war nicht mehr wirklich knapp. Kyrie Irving mit 30 Punkten in diesem Spiel. Auch Luka Doncic sah wieder ein bisschen fitter aus, der war da vorher krank gewesen und hat aktuell auch Knieprobleme. Mal sehen, wie er in der zweiten Runde aussieht in dem Game mit 28 Punkten, 7 Rebounds und 13 Assists. Hat in der ersten Runde seine 3 überhaupt nicht getroffen, in dem Spiel auch wieder 1 von 10. Die Bigs der Mavs haben auch geliefert mit zusammen 23 Punkten, Lively und Gafford. Ja, bei den Clippers ohne Kawhi Leonard einfach zu wenig Star Power, muss man so sagen. Paul George und James Harden mit zu viel Last auf ihren Schultern. George in dem Spiel mit 18 Punkten, 2 von 10 von Downtown. Harden mit einer insgesamt soliden Serie, war okay, 16 Punkte, 7 Rebounds, 13 Assists, auch in diesem Elimination Game. Zubats mit 17 Punkten und 11 Rebounds war mindestens der drittbeste Clipper in dieser Serie, aber es hat nicht gereicht. Die Clippers auch dann mit zu wenig Shooting und einfach zu wenig Punch auch von der Bank und von den Rollenspielern. Sie scheiden nach 6 Spielen aus, eine weitere enttäuschende Saison von den Clippers mit Paul George und Kawhi Leonard. Vielleicht die letzte, wir werden sehen, auch James Harden wird im Sommer Free Agent. Die Mavs mit guter Defense gegen diese Clippers, offensiv, wie gesagt, von Doncic und vor allem auch Kyrie Irving getragen, ziehen in die zweite Runde ein, wo es dann gegen die Thunder morgen Nacht losgeht. Preview, wie gesagt, im letzten Supporter-Pod zu dieser Serie. Samstagnacht ging dann die zweite Runde schon los, bevor die erste überhaupt zu Ende war. Die Minnesota Timberwolves haben Spiel 1 in Denver geklaut, 106 zu 99, vor allem dank eines wieder überragenden Anthony Edwards. Ich habe ja gerade schon seine Punktzahl aus Spiel 1 genannt, 43 Punkte waren es. Er ist absolut nicht zu verteidigen gewesen von diesen Denver Nuggets, die ein bisschen langsam rausgekommen sind. Jokic auch mit untypischen Fehlern, 7 Turnovers in dem Game, 32, 8 und 9 lesen sich natürlich gut im Boxscore, aber er hat auch mehr Dreier genommen, als er wollte, ist oft nicht so nah an den Korb rangekommen. Die Wolves verteidigen ihn, one-on-one schicken gar keine Hilfe, keine Double-Teams und Jokic muss dann eigentlich effizienter scoren, hätte mindestens 40 Punkte wahrscheinlich in dem Spiel dann machen sollen. Kann mir vorstellen, dass es in Game 2 heute Nacht dann auch passiert und die Wolves vielleicht auch im Verlauf der Serie noch ihre Coverage da anpassen müssen. Auch Jamal Murray mit einer schrecklichen ersten Halbzeit, 0 Punkte. In der zweiten dann noch 17, hat auch nicht ganz gereicht. MPJ mit 20 Punkten, 13 in der ersten Halbzeit, dann nur noch 7 in der zweiten. Also sie haben es nie so komplett auf die Kette bekommen. Und bei den Wolves eben der Ant-Man überragend, 43 Punkte, 7 Rebounds und 3 Assists. Karl-Anthony Towns auch mit einem starken Spiel, 20 Punkte, auch immer wieder zum Korb gezogen, aggressiv. 2 seiner 4 Dreier getroffen, hatte Foul Trouble, deswegen nur 31 Minuten gespielt und dann kam der Sixth Man of the Year von der Bank und hat im vierten Viertel mal kurz 14 Punkte rausgeknallt, während Towns mit 5 Fouls auf der Bank saß. Reed mit insgesamt 16 Punkten, 4 Rebounds und 3 Assists in 23 Minuten von der Bank. Die Wolves sind auch einfach ein bisschen tiefer, da kommt noch Kyle Anderson von der Bank, Monte Morris, Nikhil Alexander-Walker, dazu eben ihre starke Starting Five, Mike Conley mit einer sehr guten zweiten Halbzeit, als er wieder mehr Plays initiiert hat, Gobert mit einer defensiven Masterclass, mal wieder. Towns hat primär Jokic 1-on-1 verteidigt, Gobert dahinter geroamt. Bei Aaron Gordon ging dadurch nicht viel in diesem Spiel, nur 9 Punkte. McDaniels mit 0 Punkten, 0 von 7 aus dem Feld, aber mit starker Defense gegen Jamal Murray. Die Wolves haben den Heimvorteil geklaut und ich bin sehr gespannt auf die Antwort der Denver Nuggets. Heute Nacht, wir kommentieren das live, beziehungsweise das Spiel kommentiert Luca live solo. Davor kommentieren wir live Knicks gegen Pacers ab 1.30 Uhr zur deutschen Zeit zu zweit. Morgen im Supporter-Feed habt ihr dann eine Solo-Analyse von Luca Cella. Da kann ich nicht mit dabei sein, aber übermorgen bin ich dann wieder am Start. Genauso wie letzte Nacht natürlich für Game 7 zur besten Sendezeit in Deutschland. Die Cavs gewinnen 106 zu 94 Game 7 zu Hause, nachdem sie schon mit 18 Punkten hinten lagen. Das ist das größte Comeback in einem Game 7 in der Play-by-Play-Era, also seit 1996-97. Davor wurden die Spielverläufe noch nicht so detailliert erfasst, deswegen kann man das nicht sagen, was vorher schon mal passiert ist, aber seither eben noch nie und es ist schon ein starkes Stück. Die Magic haben im zweiten Viertel schon mit 18 Punkten geführt und dann ist Donovan Mitchell passiert, hat wieder 39 Punkte und 9 Rebounds gemacht, hat die Cavs im Spiel gehalten. Evan Mobley mit einer defensiven Masterclass, jetzt sage ich es hier schon wieder, aber es trifft es einfach sehr gut. 5 Blocks und unzählige Versuche der Magic in der Zone erschwert. Die haben nichts am Korb getroffen. Ich glaube 40% am Ende. Bankero auf der anderen Seite mit 38 Punkten, 16 Rebounds. Das ist übrigens ein Punkterekord für 21-Jährige in einem Game 7. Vor allem in der ersten Halbzeit auch dominiert. 24 Punkte allein in der ersten Halbzeit. Das hatte vor ihm in einem Game 7 auch nur LeBron James im selben Alter geschafft. 20 Punkte in der ersten Halbzeit von einem Game 7 oder mehr. Aber in der zweiten Halbzeit hat Bankero einfach seine Tough Shots nicht mehr getroffen. Hat sich auch nicht mehr so konstant getraut, gegen Mobley zum Korb zu gehen. Der hat ihn gar nicht die ganze Zeit primär verteidigt, aber eben dahinter konnte von seinem Matchup oft weg. Roman bei Pick'n'Rolls konnte Mobley dann einfach auf Bankero switchen und hat ihm das Leben da schon sehr, sehr schwer gemacht, auch wenn Bankero 18 Freiwürfe gezogen hat und 15 davon getroffen hat. 3 Steals und einen Block noch dazu bei 5 Turnovers. Also insgesamt will ich Bankero ja gar keinen Vorwurf machen. Er war mit riesigem Abstand der beste Spieler der Magic auf dem Spielfeld. Von Franz kam ehrlich gesagt wenig bis gar nichts. 6 Punkte, 6 Rebounds und 6 Assists bei 1 von 15 aus dem Feld. Er ist aggressiv geblieben, das muss man ihm lassen, aber hat einfach gar nichts getroffen. Keine Jumper, keine Dreier, keine Middies am Korb, mehrfach geblockt und gestoppt worden, wieder von Evan Mobley. Also Franz muss ein bisschen an seinem Game noch arbeiten in der Offseason. Ich glaube, er weiß, was zu tun ist und kann nächstes Jahr dann besser zurückkommen, weil er schließlich auch sein erstes Game 7. Und auch Jalen Suggs nichts getroffen, 2 von 10 von Downtown, 2 von 13 aus dem Feld, insgesamt für 10 Pünktchen. Also außer Bankero hat sonst nur noch Wendell Carter Jr. zweistellig gepunktet, abseits von den 10 Pünktchen von Jalen Suggs. Und das war dann einfach in der zweiten Halbzeit offensiv zu wenig, um mit den Cavs mitzuhalten, die dann irgendwann noch angefangen haben, endlich mal ein paar Dreier zu treffen. Die hatten bis spät in der ersten Halbzeit gar keine Dreier getroffen. Dann hat Merrill 2 reingeknallt und in der zweiten Halbzeit haben dann Donovan Mitchell und Max Strus paar getroffen und am Ende dann auch noch Darius Garland, der in dem Spiel auch komplett von der Rolle war, aber im vierten Viertel dann auch noch angefangen hat zu treffen und dann war das Ding durch. LeVert noch mit einer guten Performance von der Bank und die Cavs haben hier völlig verdient Game 7 zu Hause gewonnen und ziehen in die zweite Runde gegen die Boston Celtics ein. Auch das geht morgen Nacht dann los. Heute Nacht, wie gesagt, erst ab 1:30 Uhr live auf Playback TV von uns auch kommentiert. Wer Bock hat und in der Woche live schauen kann, das nicht so einsam machen möchte, der kann uns gerne zuhören, wie Luca und ich über das Spiel sprechen, könnt im Chat mit uns ein bisschen interagieren. Machen wir eigentlich jede Nacht und es ist immer ein großer Spaß. Und dann geht's direkt danach weiter. Ab 4 Uhr mit Wolves Nuggets Game 2. Das macht der Luca dann alleine, nimmt dann alleine, wie gesagt, auch auf. Und in der folgenden Nacht bin ich dann wieder am Start für Celtics, Cavs und Thunder Mavs jeweils Game 1. Ich habe mega Bock auf die zweite Runde. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche und bis dahin.